Ich würde gerne vorweg etwas schlaglichtartig vorgehen. Ich möchte sozusagen rückwärts gehen etwas in der Zeit. Schlaglichtartig vorgehen und ein Schlaglicht werfen auf die letzten 100 Jahre Anthroposophie mit dem Satz, den der junge Rudolf Steiner formuliert: Wer sich nicht erlebend der Idee gegenüberstellt, gerät unter ihre Knechtschaft. Und dieser Satz ist ja durchaus vertiefbar. Das Besondere an diesem Satz ist wohl das Gegenüber. Also, dass man zu der Idee, die man auffasst, auch Distanz gewinnt. Denn Ideen treten gerne mit Alleinvertretungsanspruch auf. Es geht nur so und nicht anders. Und des Menschen vornehme Aufgabe, nach meinem Verständnis, ist, die Ideen an ihren rechten Ort zu bewegen und dort an ihrer Verwirklichung zu arbeiten, aber ohne dabei Fundamentalist zu werden. Schlagwortartig deshalb letzten 100 Jahre, weil diese Distanz zu den Ideen in meiner Rücksicht, in meinem Rückblick nicht immer genügend da war. Und vielleicht sind wir da auch schon mitten im Thema, ich will aber noch nicht ganz so tief jetzt gerade eintauchen, aber schon andeuten, mitten im Thema, dass diese Art, keine Distanz zu den Ideen zu haben, von den Aristotelikern im Mittelalter als Dominikaner in der Inquisition sehr verfolgt wurde, sehr gepflegt wurde. Da war das Problem, dass die sich etwas dachten und unter diesem Gedachten wurde alles bewertet und beurteilt. Und wer da nicht hineinpasste, der wurde entsprechend bewertet und erzogen und sei es durch Folter, damit er endlich merkt, was zu denken sei. Also diese Distanz zur Idee ist eine wesentliche menschliche Qualität, sich nicht ihr in der Art hingeben, dass sie die Macht über das Bewusstsein gewinnt, sondern mit ihr in der Art zu arbeiten, dass sie wie eine Art Organ, wie eine Art Auge, Ohr, Wahrnehmungsorgan wird, um auf diese Weise die Welt zu sehen und sich zu überlegen, ob man auf diese Weise Welt gestalten kann. Also das als ein Schlaglicht. Das zweite Schlaglicht möchte ich nehmen aus unseren drei Vorträgen, also aus dem ersten Vortrag da, den 34. Absatz. Das ist also ziemlich gegen Ende. Ich will mit diesem nur andeuten, sagt Rudolf Steiner da, wie spirituelle Bewegungen hineinragen in die Gegenwart. Das aber, was heute nur wie durch kleine Fenster hereinschaut, muss in der Zukunft durch jene Verbindung zwischen den Führern der Schule von Chartres und den Führern der Scholastik eine Einheit werden, wenn die spirituelle Erneuerung, die auch das Intellektuelle in das Spirituelle heraufführt, mit dem Ende des 20. Jahrhunderts eintritt. Dass sie eintrete, dürfen sich die Menschen des 20. Jahrhunderts nicht verscherzen. Da aber heute alles vom freien Willen abhängt, so hängt, dass dies eintrete, namentlich, ob die miteinander verbündeten Parteien herabsteigen können zur Widerspiritualisierung der Kultur im 20. Jahrhundert, auch davon ab, ob die anthroposophische Gesellschaft versteht, im rechten Sinne hingebend Anthroposophie zu pflegen. Also, wir durften uns das nicht verscherzen. Und wenn wir jetzt fragen, und diese Kulmination, hat sie stattgefunden, sollte ja auf das 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts hin stattfinden, hat sie stattgefunden oder hat sie nicht stattgefunden? Wenn sie nicht stattgefunden hat, dann gibt es zwei Gründe, wieso sie nicht stattgefunden hat. Der eine ist, wir haben es nicht gemerkt und der zweite ist, sie hat tatsächlich nicht stattgefunden. Ich werde jetzt den Gesichtspunkt verfolgen, sie hat stattgefunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass mancher sagt, aber das war es doch wohl nicht. Sie hat stattgefunden und zwar in der Zeit so Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, war ein Fenster offen. Das war die Zeit, wo beispielsweise der Spiegel eine sechsteilige Serie über Anthroposophie gedruckt hat. Da war ein Fenster offen, Waldorfpädagogik kulminierte, biologisch-dynamische Landwirtschaft hatte Höhepunkt, Medizin hatte durch einzelne Kämpfer sehr großes Ansehen. Anthroposophische Gesellschaft allerdings hatte das Problem, soll sie die Klassentexte veröffentlichen oder nicht? Ein erster tiefgreifender Streit in der Zeit. Dieser Streit wurde abgelöst um die Jahrtausendwende mit der Frage, etwas vorher schon, sollen wir den Saal so ausbauen oder so ausbauen? Nachdem dieser Streit durch Tatsachen beendet war, kam die nächste Auseinandersetzung, gelebte Weihnachtstagung. Und so sieht man, dass seit der Zeit wir mit unserer inneren Arbeit, jedenfalls was die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Vorwärtsgehen, wenn man das an den Generalversammlungen ablesen mag, gelähmt war. Ja, vier verschiedene Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass anthroposophische Gesellschaft für die Öffentlichkeit eigentlich keine wesentliche Rolle spielte. Wohl die Tochterbewegung, aber die anthroposophische Gesellschaft selbst nicht. Und das wirft natürlich Fragen auf, wie kam das? Das möchte ich gerne auch versuchsweise etwas anleuchten. Wie kam das, dass die anthroposophische Gesellschaft eigentlich diese von Rudolf Steiner geforderte, nicht zu verscherzende Kulmination im Wesentlichen nicht deutlich in die Kulturwelt hat bringen können? Da würde ich gerne zurückgehen in die Zeit, wann war denn das? Mitte 80er Jahre etwa. Vielleicht fange ich 1979 an. Da hat Manfred Schmidt-Brabant einen Weitwurf gemacht, in dem er diese Michaeli-Konferenzen einrichtete und sagte, wir haben jetzt noch 21 Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts, wir machen alle 7 Jahre eine Michaeli-Konferenz. Und diese Konferenzen waren durchaus Konzentrationspunkte innerhalb der anthroposophischen Arbeit. Aber in dieser Zeit, parallel dazu, dann etwas später, war eigentlich ein Impuls am Goethe-Arnum, ich blicke jetzt enger auf das Goethe-Arnum und da auch nicht so sehr auf die künstlerischen Seiten, weil ich dazu da nicht so drin gelebt habe, war eigentlich ein Impuls, den Herr von Plato jetzt nochmal zu verdichten suchte, Goethe-Arnum als Kulturzentrum. Da waren dann Versuche, Sie erinnern das vielleicht, die länger hier dabei sind, Versuche beispielsweise mit großen öffentlichen Veranstaltungen innerhalb unseres Zweiges. Der nahtoderfahrene Ricci war da eingeladen, es waren noch 2 andere da, die sehr großes Echo fanden. Und dieser Versuch, Anthroposophie in die weite Öffentlichkeit zu stellen, es war ein Ideal von Martin Barkow hauptsächlich und mir, dieser Versuch scheiterte, weil ich sage scheiterte, ich habe dann versucht, Herrn Weizsäcker mit Herrn Havel hier ans Goethe-Arnum zu bringen, der scheiterte, weil der Ruf des Goethe-Arnum nicht genügend vorbereitet war. Die sahen gar keinen Grund, hierher zu kommen. Das heißt, da hätte eigentlich viel Vorarbeit sein müssen. Insofern kam dieser Versuch bereits zu spät. Viel Vorarbeit sein müssen, dass das Goethe-Arnum als ein Ort in der Kultur hätte leben können, wo man wusste, wenn man sich auseinandersetzt und nicht mehr weiterkommt, dann geht man ans Goethe-Arnum. Die haben Fähigkeiten, so zu vermitteln, so zu moderieren, dass neue Impulse zustande kommen und man sagen kann, Donnerwetter, es gibt doch Wege. Es gibt mindestens eine sehr rühmliche Ausnahme, das war Ifjin. Sie erinnern das vielleicht, da war der Impuls, die sich gegeneinander verfeindeten Gruppen von Monsanto, Genveränderern und grünen, Genveränderungsablehnenden zusammenzubringen und zu einer gemeinsamen Aussprache zu bringen. Und dieser Versuch, so aussichtslos er zunächst schien, hat tatsächlich ein Stück weit zur Verständigung geführt. Also diese Initiative IFGEN damals war in dieser Richtung, aber es war angesichts dessen, was nötig gewesen wäre, zu klein. Ein anderes, soll ich das Versagen nennen, zu kurz kommen, zu spät kommen oder hilflos sein, war nach der Wende. Nach der Wende wäre wieder ein Fenster offen gewesen, Dreigliederung in neuen Bundesländern in Deutschland wirksam zu vertreten. Ob es sich hätte durchsetzen können, wäre eine Frage der Vorbereitung gewesen. Aber auch da waren alle überrascht. Ähnlich wohl auch, das ist etwas vor meiner Zeit, also da war ich noch etwas zu klein, die 68er. Da war ja eine große Offenheit für Spiritualität, aber Anthroposophie war wieder eher marginal. Es war nicht völlig marginal, es hatte schon auch Einfluss, aber auch den hätte man sich viel größer denken können. Also wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass Michael nicht nur auf die Anthroposophen und die anthroposophische Gesellschaft angewiesen ist, um die Welt zu retten. Also diese sozusagen allein selig machende Hoffnung, wir ohne uns wird es nicht gehen, die, glaube ich, verfolgen wir lieber gar nicht, weil so wie das Jahrhundert sich gezeigt hat, hätte mehr passieren müssen. Gut, wieder einen Schritt weiter. Warum war das alles nicht? Weil an gutem Willen hat es nicht gefehlt. Und da komme ich jetzt zurück auf dieses, wer sich nicht erlebend der Idee gegenüberstellt, gerät unter ihre Knechtschaft, die Problematik, dass man zu sehr bedacht war, den eigenen Impuls klarzukriegen und durchzusetzen und zu wenig Zusammenarbeit war zwischen den Impulsen. Also ich blende jetzt mal noch einen Schritt weiter zurück, jetzt auf die damals junge Generation, also meinesgleichen damals. Wir haben uns damals im Freien Hochschulseminar in Tübingen getroffen und haben in intensiver Arbeit, das war so eine Studentenarbeit, wir haben uns unsere Vortragenden alle selber eingeladen und dann mit drei Wochen mit denen gearbeitet, haben in dieser intensiven Arbeit unter uns entdeckt, wir haben eigentlich zwei Gruppen unter uns. Die einen haben wir genannt die Methodiker und die anderen haben wir genannt die Thematiker. Beide Gruppen mochten sich nicht von vornherein. Die Methodiker, das waren die Leute, die Philosophie der Freiheit arbeiten wollten, und die Thematiker waren die, die Zyklen arbeiten wollten. Und die Methodiker warfen den Thematikern vor, ihr versteht ja gar nicht, was ihr lest. Insofern hat das doch gar keinen Sinn. Und die Thematiker warfen den Methodikern vor, und ihr kommt immer nur bis ins dritte Kapitel der Philosophie der Freiheit, Beobachten des Denkens. Wir wollen auch mal weiter. Wir wollen uns um Engel kümmern. Und da sieht man so ein bisschen Wetterleuchten, so zwei verschiedene Grundhaltungen. Damit will ich nicht sagen, dass da zwei karmische Strömungen aufeinander getroffen sind, weil das Bedürfnis, sich philosophisch zu klären, auch eine Altersfrage ist. Ja, so ab 20 bis Mitte 20 tritt oft ein philosophisches Bedürfnis auf, zu gucken, ob man nicht philosophisch die Welt irgendwie klarkriegt. Also das ist sozusagen ein Seitenaspekt. Gleichwohl haben diese beiden Charakteristiken, Methodiker und Thematiker, auch ein bisschen Werkzeugcharakter. Also man kann damit auch anderes beobachten, anderes sehen. Diese Generation kam in die Gesellschaft mit dem Willen, wir machen mit, egal was hier los ist. Und ich erinnere noch Nana Göbel und Martin Barkow, als wir uns zum ersten Mal im Grundsteinsaal trafen, beim Zweigabend mittwochs. Da haben die beiden gesagt, anwachsen, anwachsen, anwachsen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben gegen alle inneren Widerstände von uns, weil wir fanden das überhaupt nicht attraktiv, was wir vorfanden, versucht anzuwachsen. Und diese Haltung, die ist in der heutigen jungen Generation nicht da. Ja, das Bedürfnis anzuwachsen in dieser Gesellschaft, diese Gesellschaft zu verändern, diese Gesellschaft zu dem zu machen, was man selber sucht für die Gesellschaft, das hat die heutige Generation, soweit ich das beobachtet habe, nicht vorsätzlich, jedenfalls nicht in der Intensität, sondern da wird geschaut, was macht ihr? Aha, ja, nein, eigentlich Gesellschaft, ich möchte mich eigentlich in dieser Art nicht binden. Geistig schon, aber nicht jetzt irgendwie äußerlich gesellschaftlich. Also da sind jetzt ganz andere Grundmotive am Werk. Man könnte sagen, die Generationen oder die Menschengruppen, die Rudolf Steiner in diesen Vorträgen beschreibt, die sind nun mal da. Obwohl er so in die Weise von Millionen spricht, die aber dann wahrscheinlich eher, gut, man würde wohl sagen, Grünstreifen-Anthroposophen sind, die mehr hinter der Leitplanke sind. Die sind mal da. Und die nächste Generation, die guckt jetzt, was habt ihr denn gemacht? Ja, was ist da übergeblieben? Und da sieht man natürlich, wenn man jetzt auf die Mitte des Jahrhunderts oder aufs erste Drittel des Jahrhunderts zurückschaut, auch eine wohlwollende Haltung, die aber sich in ein Handicap entwickelte. Ich gucke jetzt etwas auf die Hochschule. Da war die Haltung, was Rudolf Steiner in der ersten Klasse gegeben hat, können wir nur bewahren. Wir reichen da überhaupt nicht ran. Unsere einzige Aufgabe ist, in Treue das für spätere Generationen zur Verfügung zu stellen. Und das geschah auch. Und man muss vielleicht auch sagen, dass die Hochschule in der Verfassung, in der sie heute ist, das danken wir dieser Haltung. Es ist teils ein Dank, teils ist es aber auch ein bisschen mit Trauer behaftet, weil diese Haltung nicht innovativ war. Sie hat nichts riskiert. Sie hat nur gesagt, wir wollen das, was wir haben, bewahren. Es werden Menschen kommen, die werden schon. Und als dann die Impulse aufbrachen und Menschen sagten, wir wollen jetzt aber mal, da war diese Haltung eben immer noch da. Also ich blicke jetzt besonders auf Jürgen Smith und die Schwierigkeiten, die er hatte mit seiner individualisierten Hochschularbeit überhaupt durchzudringen. Und innerhalb der Lektoren war ein großer Widerstand aus einem guten Grund. Lektoren wurden vielfach ausgewählt daraus, dass sie nicht in einer Zwistigkeit verhaftet waren, also dass sie sozusagen unparteiisch waren, nicht zu der einen oder zu einer anderen Gruppe gehörten. Und das Problem ist, dass wenn man die Menschen so auswählt, man nicht immer die Originellsten bekommt. Und das führte dazu, dass diese Menschen sagten, wir können das nicht, wir wollen das nicht. Ja, wir können das nicht, haben sie oft nicht gesagt, aber die haben dann gesagt, wir wollen das nicht, man darf das nicht. Also auch da Stagnation. Das Problem, wenn wir jetzt noch schärfer auf unser Thema kommen, liegt, glaube ich, ein wenig zwischen den verschiedenen Stilen. Also Rudolf Steiner schildert ja in diesen Vorträgen, dass sich diese Zusammenarbeit eigentlich über Jahrtausende anbahnte. Und dass diese Zusammenarbeit, man könnte sagen, inspiriert, auch wahrscheinlich auch moderiert wurde von Michael. Denn so von vornherein verstehen sich Platoniker und Aristoteliker nicht ohne weiteres. Oder Dominikaner und Zisterzienser. Wenn Sie nur denken, Zisterzienser hatten als Lebensideal Selbstversorgung und Versorgung der Umgebung, Kultivierung der Erde. Dominikaner Bettelmönche. Die interessierten sich überhaupt nicht dafür, ob sie ernährt werden oder nicht. Also da ist sozusagen schon äußerlich zu sehen, wie verschieden diese Gruppen waren. Man kann sie weiter charakterisieren. Die Dominikaner kommen mit dem Bedürfnis, kann ich mit meinen besten Kräften, mit meinen Bewusstseinskräften, mit meinem Denken die göttliche Welt erreichen? Komme ich da irgendwie dran? Das war für die Zisterzienser nicht wirklich ein Thema. Nicht wirklich ein Thema. Sie waren nicht in dieser Art intellektuell. Ihr Thema war eigentlich, wenigstens der frühen Zisterzienser, also noch etwas vor der Schule von Chartres, ihr Thema war eigentlich, kann ich durch meine Arbeit mich mit dem Christus, der in der Erde ist, verbinden? Also durch Christung der Erde, durch Menschenarbeit, das war eigentlich ihr Anliegen. Und ob das Denken in den Himmel kann oder nicht, war für Zisterzienser nicht eine wirkliche Frage. Die waren wie selbstverständlich zu Hause im Himmel, ihr Ziel war die Erde. Dazu, um das zu verstehen, muss man, glaube ich, noch ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Ich gehe jetzt also an dem Geländer entlang, das Rudolf Steiner in diesen Vorträgen uns ermöglicht. Wenn man vorchristlich schaut, Aristoteliker und Platoniker, dann sind der Aristoteliker oder sagen wir Aristoteles doch gekennzeichnet dadurch, sein Blick ist eigentlich auf die Erde gerichtet, Naturwissenschaften, Logik. Er ist einer der Ersten, der beginnt zu beobachten, wie die Welt tatsächlich ist, zu beobachten, wie das Denken tatsächlich ist. Plato eher umgekehrt. Ja, typisch für Plato dieses Höhlengleichnis. Der sagt ja, hinter uns brennt ein Feuer, aber wir stehen eigentlich mit dem Rücken zu dem Feuer und sehen nur unsere Schatten im dunklen Raum. Also die Welt als Schattenwelt, sozusagen griechische, noch alte griechische Haltung, lieber ein König unter den ein Bettler unter den Lebenden als ein König unter den Schatten. Also die verlöschende, übersinnliche Erfahrung bei Plato, Eindruck von die Welt als Schattenreich. Bei Aristoteles umgekehrt das Entdecken der Bewusstseinskräfte als neues Werkzeug, auf die Erde interessiert hinzublicken. So, und jetzt gehen beide Strömungen, beide Vertreter dieser Strömung durch die Zeit des Mysteriums von Golgatha und erleben da Verschiedenes. Die Platoniker, die den Christus ja im Himmel suchen, entdecken, er ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Und das ist, wenn ich so sagen darf, etwas platt, eine große Überraschung, dass das, was sie erwarten spirituell, sich mittlerweile total geändert hat. Sie entdecken, die Erde ist das neue Thema und kommen als Zisterzienser wieder mit dem Impuls, ich will an dieser Erde arbeiten, ich will mich dieser Erde zuwenden. Mein Himmelsbewusstsein ist mir selbstverständlich, ist mir unkritisch, ist mir auch unproblematisch. Wobei man sagen muss, ich werde da nachher noch ein Beispiel bringen von einer Auseinandersetzung. Man sagen muss, dass diese Unproblematik nicht völlig unproblematisch ist. Man verließ sich auf das Wissen der Väter. Aber man hatte so großes Vertrauen zu dem Wissen der Väter, dass man eigentlich andere Haltung gar nicht zuließ. Die Aristoteliker, die jetzt diese Denkkraft begannen zu entwickeln, Kraft der Beobachtung, die erlebten im Himmel besonders eigentlich die Herausforderung, das, was jetzt stattgefunden hat mit dem Mysterium von Golgatha, mit diesen Kräften zu fassen. Ja, also dass man sozusagen sein Menschsein darin sieht, dass man das mit sich wach verbinden kann, dass man mit sich klarkriegt, was ist passiert, Mysterium von Golgatha, Was ist Himmelfahrt? Also man könnte fast sagen, die Platoniker haben dann eher Ostern oder Karfreitag und Ostern im Auge und die Aristoteliker Himmelfahrt. Wenn ich das so sage, dann ist das schon typisch platonisch gesprochen, weil die Platoniker reden gerne in Bildern. Die sagen es nicht direkt. Ja? Allegorisch wird das gerne genannt. Könnte auch sagen, narrativ erzählen kleine Geschichten, um das, was sie sagen wollen, auszudrücken. Also die Zisterzienser, erdgewandt, die Dominikaner, himmelsgewandt. Und jeweils das andere Ende für die Strömung ist selbstverständlich. Also für die Dominikaner war die alltägliche Welt unproblematisch. Also die haben auch gehungert natürlich, weil sie manchmal auch nichts, keine Spenden gekriegt haben, aber das war ihnen unwichtig. Also sie hatten da nicht ein Anliegen, das irgendwie richtig hinzubringen. Ihr Anliegen war, kriege ich mein Bewusstsein so, dass Gott drin wohnen kann. Und eben bei den Zisterziensern habe ich die Umkehrung geschildert. Sie fühlten sich eigentlich Gott verbunden, aber suchten Kultivierung der Erde, Hinwendung zu dem, was der Christus, womit sich der Christus verbunden hat. Um diese Haltung der Zisterzienser zu den Scholastikern etwas zu charakterisieren oder die Problematik dieser frühen Zeit zu charakterisieren, möchte ich Ihnen gerne zwei Briefe vorlesen, also Teile aus Briefen, die Bernard von Clairvaux geschrieben hat. Ich muss Ihnen kurz die Umgebung schildern. Peter Abelard, 20 Jahre älter als Bernard von Clairvaux, war ein streitbarer, ich würde sagen, Frühscholastiker. Er schreibt selber eine Autobiografie, die er nennt Pharma Calamitatis, also Geschichte der Unglücke. Und die meisten von Ihnen werden ja sein Unglück kennen, das er mit Eloise erlebte. Sie war eine Schülerin, kann man sagen, also er war Hauslehrer. Er war Mitte 30 und sie wahrscheinlich so 17, 18, Mitte 20. Ich habe die Zeiten jetzt nicht genau nachgeguckt. Und die beiden verlieben sich ineinander. Eloise wird schwanger, bekommt ein Kind von ihm. Und er ist ja bereits ein berühmter Mann an verschiedenen Universitäten. Und sie überlegen, er verlangt dann doch, dass sie heiraten, aber dass die Heirat nicht veröffentlicht wird. Und dann gibt es da einen Onkel, der Eloise da betreut, und also der sozusagen am Vaterstatt da wirkt. Und dieser Onkel, der willigt da ein, und Abelard schickt Eloise dann aber ins Kloster und will selber auch ins Kloster gehen, aber ein anderes. Und das erbost diesen Onkel so, dass er den Peter Abelard überfallen lässt und kastrieren lässt. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen Kolorit Peter Abelard. Vielleicht weiß der ein oder andere da noch mehr. Es gibt da viele Geschichten. Es führt dann Mitte des 11. Jahrhunderts zu dem Konzil von Sens. Und zwar war Folgendes vorausgegangen, das will ich jetzt gleich auch vorlesen. Abelard hat ein Buch geschrieben, Sic et non, so und so nicht, könnte man sagen, und hat die Widersprüche der Kirchenväter aufgedeckt und auch die Widersprüche in der Bibel aufgedeckt. Also er hat einfach nur Zitate nebeneinander gestellt und gesagt, ihr seht doch, so geht es nicht. Und das hat seine Zeitgenossen gespalten in zwei Parteien. In die einen, die das unmöglich fanden, sowas zu machen, und in die anderen, die sagten, der Mann hat recht. Ja, wir würden heute auch sagen, der Mann hat recht, wir sind auch schon Jahrhunderte weiter. Damals war das nicht der Fall. Und wie so eine Haltung aussieht, das möchte ich jetzt vorlesen. Da gibt es einen Hugo von St. Victor, der schreibt an Bernard von Clairvaux, dass jemand in seiner Umgebung allerlei eigenartige Sichten vertritt, nennt keinen Namen, aber der Argumentation nach ist deutlich, es kann sich nur um Peter Abelard handeln. Und darauf antwortet jetzt Bernard. Jener Mensch also, dessen Behauptungen zu widerlegen du mich aufforderst, ohne seinen Namen zu nennen, soll wissen, dass die Worte, mit denen ich dir meine Meinung über die aufgezeigten Fragen darlege, nicht gegen ihn gerichtet sind. Auch wenn unsere Erkenntnis in manchem von seiner Erkenntnis abweicht. Wenn nämlich, jetzt kommt eine spannende Formulierung, wenn nämlich unsere Erkenntnis wahr ist, widerspricht ihm die Wahrheit nicht wir. Wenn er sich aber nicht scheut, der Wahrheit beizupflichten, ist die Wahrheit mit ihm in Einklang und wir sind es auch. Also eine ganz trickreiche Argumentation, ja? Wenn das, was ich sage, wahr ist und er auch von der Wahrheit ist, dann können wir uns ja nicht streiten. Ja? Nur dieses Wenn, das lässt Bernard jetzt langsam sinken. Ja? Sondern da ich die Wahrheit sage, geht es dann weiter. Ja? Das schreibt er natürlich nicht. Andernfalls aber, Zitat, soll ein Knecht des Herrn nicht streiten, sondern eher geduldig gegen alle sein. Das ist aus Timotheus. Daher suchen wir keine Wortgefechte. Auch meiden wir nach der Lehre des Apostels neue Ausdrücke. Wir stellen seinen Behauptungen nur die Meinung der Väter entgegen und führen ihre, nicht unsere Worte an, denn wir sind nicht weiser als unsere Väter. Wer will, soll von seiner Auffassung überzeugt sein, so viel er will, wenn er nur uns reich sein lässt in unserer Haltung zu den Heiligen Schriften, wie der Apostel sagt, nicht, weil wir fähig sind, von uns aus etwas zu denken, als ob es aus uns selbst käme. Vielmehr kommt unsere Fähigkeit von Gott. Also damit ist sozusagen diese Grundhaltung des mittelalterlichen Menschen charakterisiert. Das ist die Haltung noch bevor Michael die Intelligenz sinken lässt. Ja, das geht bei einigen früher, ja, Abelard, da ist sie sozusagen gesunken schon, das ist das modernere Bewusstsein. Und bei Bernard von Clairvaux, er lebt im Bewusstsein der Väter, der Altväter, der Apostel und so weiter. Und man sieht hier auch die ganze Argumentation, ich lese noch ein zweites Beispiel, die ganze Argumentation von Bernard fußt immer wieder auf Zitaten. Ja, fußt immer wieder darauf, was haben die Alten gesagt? Und das für ihn Anrüchige, das sagt er in einem späteren Brief. Dieser Brief, der geht an den Papst. Und da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen erzählen. Bei diesem Konzil von Sens, da hat Abelard vorher, also ich muss so sagen, da sollte Abelard seine Thesen vertreten. Und Bernard hat am Abend vorher die Bischöfe zusammengerufen und sozusagen eingeschworen, weil er vermutlich vor der Wortgeschliffenheit von Abelard auch ein wenig Bange hatte. Hatte die eingeschworen und sozusagen vorher schon dafür gesorgt, dass klar ist, das ist Anathema, also das ist zu verbannen, zu verdammen. Und Abelard kriegt das raus. Und sagt, damit ist das Konzil für mich erledigt, unter solchen Bedingungen trete ich hier nicht auf und reist ab. Und jetzt schreibt Bernard an den Papst, ja, weil der Papst ist natürlich die letzte Instanz in dieser Sache und erst wenn der Papst verdammt, ist wirklich verdammt. Ja, vorher ist noch nichts passiert. Und er schreibt, wir haben in Frankreich einen neuen Theologen, der sich aus einem Lehrer der alten Schule entwickelt hat. Von seiner Jugend an hat er sich in der Dialektik geübt. Jetzt beschäftigt er sich mit den Heiligen Schriften so, als hätte er den Verstand verloren. Lehrmeinungen, sowohl eigene als auch fremde, die längst schon verurteilt und zum Schweigen gebracht worden sind, versucht er, zu neuem Leben zu wecken und fügt obendrein noch neue hinzu. indem er nichts von alledem, was im Himmel droben und auf der Erde unten, Deuterium ist wieder ein Zitat, ist, unerforscht sein lässt. Einzig das Wort Nestio, ich weiß nicht, lässt er in seinem Wortschatz nicht zu. Hebt er sein Antlitz in den Himmel und erforscht die erhabenen Geheimnisse Gottes. Und wenn er dann wieder zu uns zurückkehrt, redet er unaussprechliche Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht erlaubt ist. Während er bereit ist, in allem Vernunft walten zu lassen, nimmt er sich auch Behauptungen heraus, die er über der Vernunft, die über der Vernunft und gegen die Vernunft sind, aber auch, und jetzt kommt die Hauptsache, gegen den Glauben. Denn was könnte mehr gegen die Vernunft sein, als zu versuchen, durch Vernunft die Vernunft zu übersteigen? Und was mehr gegen den Glauben, als nicht glauben zu wollen, was man mit der Vernunft nicht erfassen kann? Indem er jenes Wort Salomos, wer schnell glaubt, ist leichtfertig im Herzen, erklären will, sagt er schließlich, schnell glauben bedeutet, den Glauben vor der Vernunft zu Hilfe nehmen. Den Glauben vor der Vernunft zu Hilfe nehmen. Während Salomo dieses Wort nicht auf den Glauben an Gott bezieht, sondern von der unter uns herrschenden wechselseitigen Leichtgläubigkeit spricht. Denn jener Glaube an Gott ist, wie der heilige Papst Gregor spricht, ganz ohne Verdienst, wenn ihm die menschliche Vernunft den Beweis liefert. Ja, also die Vernunft hat beim Glauben überhaupt nichts zu suchen, hat schon Gregor gesagt. Er lobt aber die Apostel, weil sie dem Erlöser auf ein einziges Wort der Aufforderung gefolgt sind. Ohne Zweifel weiß er, dass als Lob gesagt wurde, da er nur hörte, gehorchte er mir. Und dass andererseits die Jünger getadelt worden, weil sie allzu zögernd glaubten. Schließlich wird Maria gelobt, weil sie mit dem Glauben der Vernunft zuvor kam. Und Zacharias wird bestraft, weil er den Glauben durch die Vernunft auf die Probe stellte und wiederum Abraham gepriesen, der gegen alle Hoffnung voll Hoffnung geglaubt hat. Ja, also der Fall ist klar, da wird nicht diskutiert. Vernunft ist nicht biblisch, ja, das geht überhaupt nicht. Den Restteil des Briefes erspare ich Ihnen, weil jetzt geht es um diffizile Probleme, ob Vater und Sohn aus einer Substanz sind oder ob sie doch aus zwei und so weiter. Also da werden die ganzen alten Kirchenthemen dann verhandelt. Aber ich wollte diesen Aspekt schildern, der zeigt, wie dieser Übergang stattfindet von dem sich auf sein eigenes Erkenntnisvermögen verlassen. Nein, zudem, von dem im Leben der Tradition sich gesichert und bestätigt fühlen, zu dem seine Sicherheit in der eigenen Denkfähigkeit, in der eigenen Vernunft zu gewinnen. Und das kann man sich heute wahrscheinlich schwer vorstellen, was das für ein Bruch war. Ja, dass Leute plötzlich auftraten, die sagen, ich weiß es besser. Ich weiß es besser, ja. Alle Väter haben Unsinn geredet, weil sie haben Widersprüche gemacht. Ich weiß es besser. Und dass das zunächst als Hybris, ja, als Selbstüberhebung erlebt wurde, das kann man sich aus der Tradition vorstellen. Aber deutlich wird vielleicht an der Stelle auch, wenn Rudolf Steiner sagt, dass die Platoniker namentlich in der Inkarnation im 7. Jahrhundert aus der Tradition lebten. Ja, das ist also hauptsächlich biblische Tradition. Vorher war es Mysterientradition, teilweise natürlich auch damals noch Mysterientradition. Also da war eine Sicherheit, ein Geborgensein auch im Geistigen. Und dann traten so Menschen auf, aber Abelard war eben zu seinem Unglück zu früh. Aber der Johannes von Salisbury war ein Schüler von ihm, den Rudolf Steiner ja dann erwähnt als einer der großen Lehrer von Chartres. Der trat zu früh auf, war obendrein ein wahrscheinlich ziemlich temperamentvoller und hatte sozusagen die gesamte Tradition gegen sich, also im doppelten Sinne. Einerseits das gewohnte Denken, aber andererseits auch das, was aus Tradition, aus Überlieferung, als Glaubenssicherheit da war. Und man merkt ja an Bernard, die Pfiffigkeit im Verstand war da, aber sie war nur erlaubt für die Bibelzitate. Ja, das, was er sagen wollte, das eben platonische Art, ja, allegorisch zu sprechen oder in dem Fall mit Bibelzitaten zu sprechen, das nutzte er, und er konnte vermutlich die Bibel auswendig, weil es gibt kaum einen Satz in der Bibel, den er nicht zitiert hat. Also das ist sozusagen angefüllt, seine Predigten und Briefe mit Bibelzitaten. Da ist deutlich dieses noch gebunden sein in dem Alten, aber auch ein bisschen geborgen sein und auch sich auskennen. Das eben ändert sich mit der aufkommenden Scholastik, weil jetzt diese Entdeckung, ich kann im eigenen Grunde Sicherheit gewinnen, zunächst ja ganz armselig ist, diese Sicherheit. Ja? Diese Sicherheit ist zwar wertvoll, aber in Bezug auf das, was die Platoniker als Angebot hatten, armselig. Die Gottheit ließ sich da nur sozusagen herunterdestillieren. Und an der Stelle, glaube ich, kann man sehen, warum Michael die beiden Strömungen zur Zusammenarbeit moderierte. Weil das sich festigen können auf dem archimedischen Punkt, könnte man sagen, das sich festigen können auch ein wenig mit Armut zu tun hat. Die Fülle der Welt wird aus diesem Punkt zwar zugänglich, aber sie ist, wenn man mal, sagen wir, auf Hegel blickt, nicht so wirklich interessant. Also wenn man Hegel mit Schelling vergleicht, dann war der Schelling ja der Naturphilosoph. Für Hegel war die Natur ein ziemlich abstraktes Ding. Ja, für den war also diese Prinzipien von Synthese, Antithese und von These, Antithese, Synthese, das war für ihn real, das war für ihn so nah wie für uns vielleicht Bäume oder Pflanzen. Also diese Art, in sich Sicherheit zu finden, braucht die Ergänzung, man könnte sagen, platonisch sagen, des Pleroma, um wieder einen biblischen Begriff zu benutzen, obwohl er griechisch ist, also der Fülle. Ja, die Fülle mit der Sicherheit zu kombinieren, könnte man sagen, ist eine Zentralaufgabe anthroposophischen Tuns im letzten Jahrhundert. Und dieses Ineinandergehen lässt sich sicher noch intensivieren. Wenn wir jetzt versuchen, uns nochmal klarzumachen, worin besteht denn nun eigentlich diese Änderung, die Michael herbeigeführt hat, indem er die kosmische Intelligenz hat von sich gehen lassen, sodass sich arimanische Intelligenz im Menschen ihrer bemächtigen konnte. Ich glaube, das ist verhältnismäßig nicht so schwer zu charakterisieren. Das findet man schon in der Formulierung meine Gedanken. Ja, oder Patentrecht, das wäre sozusagen die juristische Form von meine Gedanken. Wenn ich sage meine Gedanken, dann muss ich mich doch fragen, was meine ich denn eigentlich mit meine? Was meine ich mit meine, wenn ich meine Gedanken sage? Wenn alles in meinen Gedanken von mir gemacht ist, dann kann ich Verhältnis zur Wahrheit vergessen. Also es muss in den Gedanken ja was sein, was nicht mein ist, sondern was Welt ist. Ja, also was gerade mit der Welt zu tun hat. Und wenn man genauer hinschaut, muss man sagen, ja, eigentlich sollte in einem Gedanken möglichst alles Welt sein. Trotzdem sind wir gewohnt, meine Gedanken zu sagen. Ja, finde es auch eigentlich ganz selbstverständlich. Haben auch das Gefühl, ja, ich denke das ja schließlich, was ja stimmt. Ja, aber was heißt da, ich denke? Also wir sind jetzt so ganz in dieser philosophischen Betrachtungsweise, dass wir sagen müssen, ich denke, meint eigentlich, ich gebe den Schauplatz her, wo Gedanken auftreten. Also ich bin sozusagen der, machen wir es platonisch, der Gärtner, ja, der die Gedankenpflänzchen begießt und vielleicht noch eine Folie drüber macht, wenn es zu viel regnet und so weiter. Also der dafür sorgt, dass das, was Thema ist, sich entfalten kann. Aber die Entfaltung ist nicht in der Souveränität des Bewusstseins, sondern das ist sozusagen Wahrnehmungsseite des Bewusstseins. Das tritt in das Bewusstsein ein. Also Rudolf Steiner hat das ja genial formuliert: Ich fühle mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens. Also da ist diese zwei Seiten aufgedeckt. Ja? Ich fühle mich eins. Ja? Das heißt, mich gibt es auch in der ganzen Sache. Eins mit dem Strom des Weltgeschehens. Also die Welt und ich werden im Denken miteinander verbunden. Und dass das passiert, dafür bin ich zuständig. Aber was da passiert, dafür bin ich am besten nicht zuständig. Ja, wenn ich mich dafür für zuständig erkläre, dann wird es subjektiv. Dann passiert nur das, was ich eigentlich möchte oder will. Also, im Denken kann man erleben, mein bezieht sich auf den Willen. Ich sorge dafür, dass Denken in meinem Bewusstsein anwesend ist. Aber wirklich im Sinne von Sorge. Ja? Ich trage Sorge dafür, dass das stattfindet. Was da stattfindet, ist nicht mein. Ja? Ist nicht mein, sondern ist geschehen, ist Weltgeschehen. Und dieses Bewusstsein, das ist abgedämpft. Abgedämpft zugunsten dieses Erlebnisses: Ich kann in meinem Bewusstsein machen, was ich will. Genauer müsste man sagen, wie ich will. Ja, ich kann auch machen, was ich will, aber dann weiß ich auch, alles selbst gemacht. Ja, hat mit Wirklichkeit nichts zu tun. Und dieses Erlebnis, ich kann in meinem Bewusstsein mich selber greifen, ist aber sozusagen Grundaxiom, Grundbaustein, Basis für Freiheit. Ja, wer dieses Erlebnis nicht machen kann, der ist auf Vorstufen zur Freiheit. Ja, aber dieses unmittelbare Erfahren von, ich bin souverän in meinem Bewusstsein und kann dafür sorgen, dass dies oder jenes angestoßen wird. Dieses Erlebnis kann der Mensch nur kriegen, wenn das andere Erlebnis, du bist inspiriert, du wirst inspiriert, abgedämpft wird. Und darin sieht man, in diesem Abdämpfen, dieses Miterlebens, ich bekomme eine Idee, ja, und es ist nicht meine Idee, sondern ich bin der, in dem sie auftaucht. Dieses Erlebnis, das musste zugunsten des eben charakterisierten Freiheitsmomentes zurückgehen. Das musste abgedämpft werden. Und darin liegt der Grund, dass Michael die Intelligenz, also sozusagen die kosmische Ordnung, das ist jetzt ein Hendiadion, also die Ordnung, den Kosmos, frei lässt in dem Sinne, dass der Mensch nicht mehr notwendig merkt, dass er inspiriert ist, sondern das Gefühl hat, und da ist dann Ahriman natürlich schnell dabei, das Gefühl hat, er hat alles selbst gemacht. Und diese Form von alles selbst gemacht führt zur Abstraktion, also zu dem, dass ich Abstand nehme zu dem, was ich mache. Da sind wir jetzt wieder bei dem Motto von Rudolf Steiner, das ich eingangs sagte: Wer sich nicht erlebend der Idee gegenüberstellt, gerät unter ihre Knechtschaft. Also es gibt auch einen gesunden Abstand zu Ideen. Die Gefahr ist nur, wenn man nur noch Abstand nimmt, also nur noch abstrakt ist. Der Spiegel titelte vor Jahren, war letztes Jahrhundert, titelte der in der Frühzeit der Personalcomputer: Der Computer befreit die Arbeit vom Inhalt. Das gilt heute nicht mehr ganz so, weil die Maschinen viel besser geworden sind. Aber früher musste man das sagen, heute würde man sagen, der Computer hilft uns heute Probleme zu lösen, die wir früher nicht hatten. Ja, das ist mit ein bisschen anderen Worten die gleiche Sache. Also da ist eine Welt, die in sich selber auch irgendwie rollt und den Menschen in die Abstraktion mitnimmt. In den Vorträgen macht ja Rudolf Steiner ein extremes Beispiel, dass er sagt, und die Schrift, wenn sie denn vervielfältigt wird, ist eine Form von Abstraktion, die rein arimanisch ist. Oder man könnte andersrum sagen, sie wird abstrakt und damit ist sie rein arimanisch. Also das Verhältnis von dem, was ich ausdrücken will, zu dem, wo es ankommt, wird, muss man jetzt sagen, zeitlich unterbrochen. Ich schreibe was auf, das ist zwar bei der Handschrift auch der Fall, Aber indem ich es jetzt vervielfältige, wird es formalisiert. Ja? Die handgeschriebenen Buchstaben, also ich meine, man muss ja sagen, der Gutenberg, der hat schon noch tolle Bibeln gemacht. Ja? Also dagegen sind die, was wir heute produzieren an Büchern, Kunstwerke. Gleichwohl, schon damals wurde gesagt, schwarze Kunst. Und zwar schwarze Kunst, weil ein Buch jetzt entstand, ohne zu schreiben. Ja? Es wurden die Lettern nur noch gegossen und dann gedruckt. Und damit war keiner mehr, der den einzelnen Buchstaben geschrieben hat, sondern das wurde jetzt einfach automatisch gemacht. Also Rudolf Steiner betont da, dass das Schreiben ja für die jungen Menschen auch ein bisschen eine Strafe ist, aber dass man natürlich heute das nicht anders machen kann. Und dann kommt dieses viel zitierte Wort von Mund zu Ohr, dass also in einer Michael-orientierten Gemeinschaft viel von der Art sein sollte, dass der unmittelbare Kontakt, wie sagt man denn das, das unmittelbare Ich und Du nicht verloren geht. Und Betonung ist auf unmittelbar. Unmittelbar ist das Gegenteil von abstrakt. Ja, abstrakt heißt abgezogen, Abstand, und unmittelbar heißt in Beziehung sein. Also er legte da sehr Wert auf dieses in Beziehung sein, und da, ich glaube, das kann man auch verstehen auf der Grundlage dessen, was ich eben gesagt habe, dass Michael notwendig die Gedanken von seiner Aura, sage ich mal, befreien musste. Also von dem, dass das Bewusstsein den Eindruck hat, ich bekomme das von einem Engelwesen, von einem Erzengelwesen. Dieses Mitbewusstsein oder dieses Gespür, das musste verschwinden, und das konnte nur so sein, dass Michael sich vom Inhalt der Gedanken löst, also man könnte sagen, ihnen die Farbe entzieht, sodass man ihnen nicht mehr ansieht, wo sie herkommen. Das aber ist, wie gesagt, Voraussetzung, damit der Mensch Eigenbewusstsein entfalten kann und sagen, das habe ich gemacht. Ja? Also diese Qualität habe ich gemacht, und damit ist auch deutlich, was Zukunftsaufgabe ist, es stimmt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass es meine Gedanken sind, dass ich sie gemacht habe, jedenfalls nicht die besseren. Ja, das Persönliche ist total von mir, aber das, wo ich gerne stolz drauf sein möchte, das ist gewöhnlich nicht von mir. Also das stimmt nicht. Jeder bessere Gedanke, also sagen wir, jeder patentierbare Gedanke ist nicht von mir. Deswegen ist es auch große Frage, ob Patente so viel Sinn machen. Interessanterweise können ja wissenschaftliche Erkenntnisse nicht patentiert werden. Ja, da ist so ein Bewusstsein noch da, dass das nicht Eigentum ist, sondern dass das der gesamten Wissenschaftsgemeinschaft, sprich der gesamten Menschheit gehört, wenn da etwas neu aufkommt. Also dieses Bewusstsein, dass die Inhalte, die im Bewusstsein auftauchen, nicht dem Bewusstsein entstammen, dass deswegen mein Gedanke, meine Erkenntnis nur sehr vorläufig zu verwenden ist. Dieses Bewusstsein ist Aufgabe anthroposophischen Tuns, das kulturwirksam zu machen. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen trocken sage. Also klarzumachen, das, was ins Bewusstsein kommt, stammt nicht aus dem Gehirn, das wäre die materialistische Version, sondern stammt von inspirierenden Wesen. Und da merkt man schon, wieso diese Sicht eine Speerspitze gegen den Materialismus ist. Wenn mir klar ist, dass das, was in meinem Bewusstsein auftaucht, nicht von mir kommt, und weiter klar ist, dass das nicht durch materielle Vorgänge kommt, dass die materiellen Vorgänge das begleiten, also das Gehirn begleitet durch materielle Vorgänge das, was in mein Bewusstsein kommt, und sorgt dafür, dass ich dadurch davon weiß. In dem Moment, wo es mir gelingt, das zugänglich zu machen, kann ich zeigen, dass der Materialismus einseitig ist. Aber das kann man nicht zwingen. Also Fichte hat ja auf seiner ersten Ausgabe Erziehung des Menschengeschlechtes geschrieben, ein Versuch, den Leser zum Einsehen zu zwingen. In der zweiten Ausgabe hat er das nicht mehr gemacht, ja, weil man kann einen Menschen nicht zum Einsehen zwingen, sondern Einsehen ist ein individueller Prozess, den muss man selber machen. Also diese Qualität zu verbinden mit der Weite der geistigen Welt oder knapper philosophisch gesagt mit der Einsicht, die Gedanken sind inspiriert, ist anthroposophische Herausforderung. Jetzt würde ich da gerne noch eine Fußnote zu Averroes machen. Das sagt Rudolf Steiner auch indirekt, dass der Averroes eigentlich recht hat, indem er sagt, die Gedanken kommen in den Menschen, aber er macht sie nicht. Ja, die Scholastiker, die haben dagegen ja, sind dagegen Sturm gelaufen. Das war der eine Konflikt. Der andere Konflikt war, dass die Scholastiker gesagt haben, und die Gedanken sind Realitäten. Und die Arabisten haben gesagt, die Gedanken sind Benennungen, ja, so wie Telefonnummern. Also die haben mit den Realitäten nichts zu tun. Da werden wir ja dann, wenn wir die Vorträge ansehen und durchlesen, auch noch einige Beispiele lesen. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Was ich aber nochmal sozusagen zum Ausdruck bringen möchte, ist, anthroposophische Herausforderung sehe ich darin, kosmische Wahrheiten mit Selbstbewusstsein zu verbinden. Dass das nicht ein Widerspruch ist, sondern ein Weg. Und da, glaube ich, sieht man deutlich, anthroposophische Schulung sieht als Aufgabe, das Individuelle, auch sogar in Leitsätzen kommt das ja, das individuell Geistige im Menschen mit dem geistigen Kosmos zusammenzubinden. Also mit Morgenstern gesagt, meine Liebe ist so groß wie die ganze Welt. Oder wenn man es platonisch-biblisch sagt, anthroposophische Aufgabe der Anthroposophie ist, die eigene Seele so groß zu machen, dass nicht nur der mikrokosmische Christus in ihr wohnen kann, sondern dass sie so groß ist, dass der makrokosmische in sie passt. Also ich habe jetzt mit wenig holzschnittartigen Strichen den Weg innerhalb der Hochschule geschildert. Ich würde gerne schließen wieder mit einem Zitat von Rudolf Steiner, wo er das nochmal formuliert. Und obwohl dieses Fenster da im letzten Jahrhundert gegenwärtig, wenn nicht geschlossen, so doch nicht mehr so weit offen steht, glaube ich, dass man diese Haltung, die er anmahnt, pflegen muss, damit bei Gelegenheit, wo sich wieder etwas Kulturveränderndes bietet, man bereit ist. Also im letzten Vortrag sagt er da, die eine Aufgabe der Anthroposophen wird sein, treulich Michael-Weisheit zu pflegen, mit wohlmütigen Herzen zur Michael-Weisheit zu stehen und die erste Durchdringung der irdischen Intelligenz mit dem geistigen Michael-Schwert darin zu sehen, dass nun dieses geistige Michael-Schwert gehandhabt wird von den Herzen, in welche die Michael-Weisheit eingezogen ist, so, dass das Michael-Bild wie die einzelnen Anthroposophen begeisterndes Bild in einer neuen Gestalt erscheint. Dastehend Michael in den Herzen der Menschen, unter seinen Füßen das, was arimanische Schriftstellerei sein wird. Er wird nicht jener äußeren Malerei bedürfen, die in der Dominikanerzeit oftmals das Bild fixiert hat. Oben die scholastischen Dominikaner mit ihren Büchern dastehend, unten die heidnische Weisheit, dargestellt durch Averroes, Avicenna und so weiter, die zu ihren Füßen zertreten werden. Man sieht diese Bilder überall da, wo die Bekämpfung des Heidentums durch die christliche Scholastik im Bilde veranschaulicht werden sollte. Aber im Geiste wird man dieses Bild haben müssen. Ergebenheit gegenüber dem in die Welt hineinziehenden, auf der Erde die Intelligenz ergreifenden Michael und Wachsamkeit, sodass man sich über sie erheben kann, gegenüber der glänzenden, blendenden, durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch wirkenden Arbeit von Ahriman als Schriftsteller. Er wird an den sonderbarsten Stellen Werke schreiben. Sie werden da sein, diese Werke, und seine Schüler bilden das heraus. Und so weiter. Auf manchen Gebieten wird Ahriman schreiben. Das wird die Situation sein, welcher die Menschheit wird entgegenzuleben haben mit dem Ende des Jahrhunderts. Und diejenigen, die heute noch jünger sind, werden manches sehen von dem, wie Ahriman als Schriftsteller auftritt. Auf allen Gebieten wird Wachsamkeit gebraucht werden und heiliger Enthusiasmus für die Michael-Weisheit. Jetzt geht es hier weiter, meine lieben Freunde, und ich ändere jetzt den Satz, das wollte ich Ihnen gerne sagen.